Hier ist sie, Folge 46 von HSV,
meine Frau!
WM-Spezial. Viele von euch haben es sich gewünscht. Heute kommt das WM-Special. Mal schauen, wie viele Folgen wir machen. Wir gucken einfach mal. Heute hat ja auch passenderweise der HSV wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen. Und deswegen diskutieren wir heute endlich mal wieder über Fußball. Moin, Gato.
Moin.
Hi, Kai.
Moin.
Und Bones ist auch am Start.
Moinsen.
Ja, Laktattest traditionell. Zum Anfang, man konnte bei Instagram ein bisschen verfolgen, was abging. Unter anderem Christoph Moritz mit neuem Haarschnitt von Luis Holtby erstmal gepusht auf Instagram. Fiete Arp saß auch noch mit dabei, gut gelaunt. Haben Christian Eriksen gelobt bei Insta, haben geschrieben, what a player von Dänemark. Ito mit dabei, alle am Start. Auch zum Beispiel ein Papadopoulos, der noch nicht...
An Mann gebracht worden ist.
An Mann gebracht worden
ist. Der steht noch im am Verkaufsregal.
Ja, aber ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, vergehen noch mal ein paar Wochen, sonst ist es willenlos. Wir sprechen heute über die WM. Wie ist die für euch bisher so? WM generell so von 10 Punkten mal?
Ja.
Kommt langsam das Feeling auf
bei 7, euch? Also ich muss sagen, ich finde es nicht gut, dass es in Russland ist. Irgendwie, das finde ich... suboptimal.
Aber Stimmung überraschend gut.
Ja, bei mir, ich bin auch voll drin in der WM, auch aufgrund unseres Tippspiels, was wir intern machen, da verfolgt man dann doch jedes Spiel. Aber die Deutschland-Geschichte hat mich schon runtergezogen.
Wie ist bei euch so, Jungs? WM-Feeling irgendwie? Ist es nicht so, ich weiß auch
bei
nicht.
Bei mir, das zieht sich noch ein bisschen wie Kaugummi. Ich bin jetzt bei einer 5 von 10. Also ich muss sagen, die Spiele geben mir qualitativ noch nicht so viel. Also ich bin noch überhaupt noch nicht richtig on fire. Also ja, ich hoffe, dass es in der Co-Phase kommt.
Kai, was ist deine taktische Erkenntnis jetzt, nachdem anderthalb Vorrundenspieltage absolviert sind?
Also viel ist ja glasklar, oder? Also die Kleinnationen stellen sich hinten rein, machen es den Großen schwer. Viele Ergebnisse, also wenn man mal die Statistiken anguckt, ganz viele Spiele nur mit einem Tor Differenz.
Warte, ich drehe mal den.
So. Mit einem Tor Differenz. Und abzusehen noch gar nicht. Ich finde, das macht es aber auch super spannend, noch überhaupt nicht abzusehen, welche große Nation in Form kommt und Weltmeister werden kann. Leider mit allen voran Deutschland, die ja theoretisch immer noch das Zeug dazu haben. Und super spannend. Ich finde es auch mal toll. Alte Bekannte, auch vom HSV, Bernd van Marwijk, dann bei Australien.
Spektakulär.
Bernd van Marwijk, Story.
Wie kriegt der noch Jobs regelmäßig? Hast du da eine Theorie? Top-Manager, ne?
Top-Manager. Und wer Bernd van Marwijk kennt, weiß ja auch, dass er eigentlich
nie
am Trainingsplatz steht. Eigentlich am liebsten von Holland aus Coach. Ich weiß auch gar nicht, ist er überhaupt in Russland oder macht er das irgendwie per Videobotschafter,
das Coaching? Ja, er FaceTime. Und Marc van Bommel, sein Schwiegersohn, als Co-Trainer installiert, aus fachlichen Gründen natürlich.
Aber van Marwijk hat ja immer noch diesen Nimbus des Vize-Weltmeisters 2010. Vielleicht ist das noch so diese...
Mit der Jahrhundertelf von Holland, ne? Van Persie, Robben, also genau. Van der Vaart.
Da hat er auch den Schuss damals auf dem Fuß, aber vielleicht ist das noch dieser Teil im Briefbogen, mit der er sich immer noch bewirbt heutzutage.
Ansonsten Highlights außer Deutschland, Saudi-Arabien, wo der Kronprinz die Aufstellung macht. Das sind schon so spektakuläre Nebenerscheinungen bei der WM. Aber bei allem Spaß, ne? Übermorgen geht's schon um alles. Wir sprechen natürlich über Deutschland. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Mexiko hat Mats Hummels das hier gesagt. Ich habe mal die schärfsten Aussagen zusammengeschnitten.
Ich glaube, es ist ziemlich einfach heute. Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner. Und wir haben ein paar Dinge angesprochen, leichte Ballverluste und Absicherung. Wenn 7 oder 8 Mann offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität. Ja, das ist das, was ich oft anspreche intern. Unsere Absicherung steht nicht gut, muss man sagen. Wir sind oft nur Jerome und ich hinten. Und so haben sie uns eben heute gnadenlos ausgekontert. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir es heute so gespielt haben.
Wow.
Ja, da wünscht man sich eigentlich, dass das Spiel direkt danach gewesen wäre, weil finde ich super geil, was für einen Hals er da auch hatte. Und das zeigt ja den Ehrgeiz. Das macht mir ehrlich gesagt viel Hoffnung, dass die Kollegen sich da die Köpfe einschlagen, einmal dann im Klaren sind wieder, worum es geht und dann mit frischem Wind wieder gegen Schweden reinkommen.
Aber lass mal kurz aufdröseln, was er da alles gesagt hat, ne? Also er sagt, wenn 7 bis 8 Mann offensiv spielen, damit sagt er ja, 2, 3 zu viel können ja dann nur Kroos, Khedira sein und eventuell noch mit Abstrichen die Außenverteidiger, die dann vielleicht zu weit aufgerückt sind. Dann, dass er sagt, nur Jerome und ich standen alleine hinten gegen den Rest der Welt, ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig, weil er sich damit ja aus der Kritik dann rausnimmt offensichtlich. Und er versteht nicht, warum wir das so gespielt haben. Kann man ja fast dann auch so ein bisschen einen taktischen Vorwurf raushören an Jogi Löw. Also eine Menge Vorwürfe, ohne dass er sich selbst mit reinnimmt, was auch nicht so geil ist. Ne? Also ich finde, von der Sache her macht man sich damit nicht beliebt. Zumal Hummels ja sowieso, glaube ich, den Status hat, auch in allen Mannschaften, in denen er spielt.
So ein kleiner sitzt, Klugscheißer oder ja, Besserwisser zu sein.
Immer. War schon in Dortmund, ist aber Bayern. Er hat natürlich, er bringt Leistung, aber es ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
Stimmt, stimmt, aber ich finde, die Aussage war absolut notwendig und besser hat sie so getroffen, als hätte sie gar nicht getroffen oder irgendwie so eine Weichspüle-Aussage vom Mikrofon. So diskutiert wenigstens jetzt ganz Deutschland, vor allen Dingen auch intern im DFB. Der Druck ist groß und sie müssen sich jetzt mal zusammenreißen, weil ich glaube, was wir da auf dem Platz gesehen haben, war ungenügend. Da ja. war kein Spirit, kein gar nichts und da muss jetzt in welcher Form auch immer ein Ruck durchs Land, durch die Mannschaft gehen und das war, der Startschuss war das Interview von Hummels, deswegen fand ich es sehr gut, dass es angesprochen hat.
Ist es vielleicht das Eistonnen-Interview von Mertesacker 2014? Ja. Also Khedira, der ja dann auch wirklich fast schon persönlich kritisiert wurde, hat das gesagt. Nochmal zum Thema, wie kommt sowas in der Mannschaft an?
Nein, es steht mir auch nicht zu, jetzt hier über irgendwelche andere Spieler zu urteilen. Ich denke, das ist völlig normal, dass man nach 5 Minuten nach so einem Spiel super enttäuscht ist, dass man dann auch Aussagen trifft, die vielleicht ein bisschen härter sind. Ja, im Kern hat es getroffen. Die Frage ist, ob man das intern macht oder extern. Das ist immer so eine Ansichtssache. Ja. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
Das ist auch ein guter Satz. Ne? Ja, musst du selber wissen, aber ich hätte es nicht gemacht.
Ja, fand es schon scheiße, natürlich. Ja. Zu Recht, er ist ja auch betroffen worden. Und es steht ja auch unter anderem so ein bisschen für, ich bin Weltmeister geworden von vor 4 Jahren. Jetzt habe ich irgendwie nicht überzeugende Leistung gebracht. Ich habe nicht irgendwie alles gegeben. Und ja, also da ist aber es nicht fein gespielt von Hummels, aber zu Recht.
Da will ich mal einhaken, weil genau das ist es mich. Zwei ehemalige Weltmeister, wer sich die letzten 24 Jahre anguckt und die Weltmeister dann immer 4 Jahre später anguckt, das war eigentlich immer Vorrunden aus danach, mit einer Ausnahme immer von Brasilien im Achtelfinale oder Viertelfinale raus. Und genau so ist es jetzt auch, dass die Superstars und vermeintlichen Leistungsträger so ein bisschen satt sind, denen so ein paar Prozente fehlen, die seit vielen Jahren die gleichen Ansagen von Jürgen Löw bekommen. Und das hast du in der Rückwärtsbewegung schon gesehen von Toni Kroos und Khedira, dass das eben dann kein Vollsprint war und dann wurde das mal bestraft. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. Das heißt nicht, dass sie jetzt in der Vorrunde rausgehen müssen oder so, aber in dem Spiel war es nun mal so.
Also war es vielleicht der Schuss von Bug zur rechten Zeit, weil ein schlechtes Vorrundenspiel haben wir ja traditionell.
Ja, normalerweise das mittlere immer.
Ja.
Das 1-1 gegen Ghana oder immer unentschieden normalerweise. Ja. Aber der Schuss von Bug war eigentlich schon das Spiel gegen Saudi-Arabien. Aber da haben alle gesagt wahrscheinlich, nee, da kommt das deichseln wir nochmal so und kein Problem. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob die Großen, in Anführungsstrichen, der Mannschaft, die schon Weltmeister geworden sind und Champions League-Sieg und alles, gefühlt erst ab Viertelfinale Bock haben und dann richtig Gas geben. Aber reicht
sonst
halt nicht.
Sonst wäre der Frust auch nicht so groß gewesen. Sonst hätte man gesagt, scheiße, war ein Kackspiel, Ärmel hochkrempeln, Mund abwischen und weiter geht's. Aber da du das schon nach dem Saudi-Arabien-Spiel hattest oder nach dem letzte halbe Jahr war ja nicht mehr so ganz befriedigend, ist jetzt halt auch manchen der Kragen geplatzt. Ne? Weil wenn du es dreimal ansprichst und es passiert nichts, dann bist du erst sauer. Ne? Und das war jetzt in dieser Situation der Fall.
Was irgendwie geil ist, ist, dass ja wirklich offensichtlich was passiert ist und der Beweis, dass die Pressekonferenz mit Manuel Neuer im durchgetakteten DFB 50 Minuten zu spät anfängt, weil die sich verbal noch alle auf die Fresse gehauen haben. Ne? Ist ja eigentlich perfekt.
Ja, finde ich sehr gut.
Mega.
Gutes
also,
Zeichen.
Das ist das, was Hoffnung macht und wahrscheinlich hilft es dann auch wirklich, wenn man sich jetzt mal ausspricht und sagt, okay, das und das war scheiße. Die Frage ist ja, welche Konsequenz zieht Jogi Löw in der Aufstellung daraus? Holt er dann wirklich jetzt so ein paar, in Anführungsstrichen, Gierige oder interpretieren wir zu viel in so ein Spiel rein?
Finde ich nicht. Warum denn nicht? Die haben doch schon beim Confed Cup gezeigt, dass sie es können.
Haben und da Mexiko 4-0 übrigens geschlagen.
Talentierte junge Spieler, die es bereits bewiesen haben, warum jetzt nicht mutig sein? Ich, klar, verbrennst du die Alten ein bisschen, aber ich finde, das gehört zum Sport dazu.
Also sagst du dann zum Beispiel jetzt Goretzka für Khedira?
Goretzka, dann noch klarer Reus rein, natürlich von Anfang an.
Für?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn tatsächlich für Müller bringen.
Ja, finde ich ein legitimer ich Punkt.
Gündogan für Khedira ist, finde ich, relativ klar, wird wahrscheinlich
also nicht kommen. Also nicht Goretzka für Khedira, weil ich glaube, Kroos ist unantastbar, zu Recht.
Genau, aber dann irgendwann vielleicht Gündogan raus für Goretzka und Khedira gar nicht mehr reinbringen.
Also ich würde spielen, ich sag mal eine Aufstellung.
Wir gehen, ich wollte ganz, lass mal systematisch
also durchgehen. Also im Tor, denke ich mal, ist Neuer, gutes Spiel gemacht, angekommen, ja. Sehr gut. Haken dran, auch völlig ehrgeizig. Dann rechts hin würde ich lassen mit Kimmich, der zwar sehr, sehr offensiv war aber und einige Löcher hinten aufgetan hat, aber egal. Innenverteidigung.
Gibt es auch keine Alternative.
Innenverteidigung, Boateng Hummels steht für mich auch. Links Plattenhardt.
Trotzdem, obwohl Hector wieder fit ist.
Nee, nicht Plattenhardt. Für mich ein Spiel gemacht, keine Fehler, aber er wurde einfach nicht ins Spiel mit eingebunden. Gefühlt keine Lust, ihn anzuspielen, deswegen auf jeden Fall raus.
Hector rein. Da ganz kurz die Begründung war, es war nicht die Lust, ihn anzuspielen, sondern das taktisch, sieht man dann als Amateur nicht. Kroos und Kroos und irgendeiner noch wurden zugestellt. Irgendjemand hat das ganz gut erklärt.
Müller hat das erklärt auf der Pressekonferenz. Ja. Aber trotzdem, auch als er in der Endphase als Tovabo war, da war er links frei und er wurde einfach nicht angespielt.
Ja.
Also das war, die haben wirklich 19 von 20 Angriffen rechts gespielt. Nicht irgendwie so irgendwie mal so 60% oder 70, sondern.
Hummels und Kroos wurden zugestellt, die halt jeweils auf der linken Halbposition spielen und dann den logischen Ball daraus. Spielen würden, deswegen war er nicht so ins Spiel eingebunden, als ich glaube.
Ja, trotzdem, aber auf jeden Fall Plattenhardt raus. Hector rein, wenn Hector nicht fit ist, Süle rein. Klarer Fall für mich.
Ja, Hector ist aber fit, also Hector.
Ja, dann defensives Mittelfeld, Kroos für mich gesetzt und dann würde ich Khedira raus und Gündogan rein. Mhm. Und dann würde ich persönlich spielen mit rechts würde ich mit Brandt spielen. Dann würde ich in der Mitte mit Reus spielen, links mit Draxler und vorne mit Müller.
Puiuiui. Okay. Das so wird's nicht kommen.
Wilde Sau, ja.
Vielleicht.
Also bis zur Offensivreihe, bis zu den offensiven Vier gebe ich dir recht, obwohl ich echt über Goretzka nachdenke, weil ich glaube, der brennt komplett und Gündogan ist mir auch ein Tick zu lässig und zu ähnlich zu Kroos. Ja. Aber ist natürlich gegen so eine, weil ich erwarte es eigentlich so, dass Schweden sich extrem reinstellen wird und versucht so lange wie möglich das 0-0 zu halten, bis wir die Nerven verlieren. Deswegen ist er da vielleicht der richtige Spieler, der dann auch so in diese Schnittstellen spielen kann und auch ein bisschen klein spielen kann.
Lass uns vielleicht, bevor wir uns auf die Offensivspieler einigen, nur einmal festhalten, du hast es ja schon gesagt, es ist ja glasklar, dass Deutschland irgendwie kommen muss ein bisschen, kontrollierte Offensive spielen muss. Und Schweden ist auch glasklar, dass die natürlich sagen, okay, wir werden das geil versuchen auszunutzen, wir kontern gut. Ne? Also
ja, die werden uns provozieren.
Muss Deutschland irgendwie mit einem gestärkten offensiven Mittelfeld versuchen, da die Lücken zu finden. Ne? Zwei Spitzen wird es nicht geben. Das heißt, es bleibt bei Timo Werner, wobei man überlegen kann, ob man nicht auch dann mit hohen Bällen agieren möchte und dementsprechend einen Gomez vorne.
Ja, als Werner ist eigentlich nicht effektiv gegen so tiefstehende Hünen. Genau. Bringt aus meiner Sicht auch nichts. Ich sehe auch Gomez vorne.
Ja.
Also ihr auch, ne?
Und er hat sich Gomez, auch vor der WM genau für solche Fälle ja Gomez dann reingeholt. Ne?
Ja, aber warum nicht Müller im Sturmzentrum?
Ich habe Müller noch nie im Sturmzentrum ein gutes Spiel machen sehen.
Ja, schon viele Tore. Und das reicht also, ja. Glaub, muss Müller ja nur einen über die Linie Müllern irgendwie.
Ich gebe dir mal ein paar Nachteile von Müller für solche Situationen.
Müller, ich finde Müller, Spieler, also Kai hat ja vorhin schon gesagt, Müller raus. Und ich finde es legitim, weil Müller richtig beschissen gespielt hat. Und auch in letzter Zeit, er hatte eine ganz starke Phase. Ich weiß noch, im Februar haben wir gesagt, oh wie geil, Müller scored nur bei der WM Torschützenkönig. Und er ist aber in Tief gefallen. Und da ist er jetzt auch nicht mehr rausgekommen.
Genau, man muss sagen, wenn er nicht so sympathisch wäre, dann hätte man ihn auch schon früher irgendwie schon auf dem Kicker gehabt, weil die Leistung wirklich nicht mehr stimmt. Und ich muss sagen, Müller, das weiß man auch von ihm, sucht viel freie Räume, ackert viel, versucht auch Bälle sich dann abzuholen. Und dementsprechend brauchst du hier jetzt einen Stürmer, der die Box besetzt konsequent, der da eigentlich eher ein bisschen weniger Laufarbeit leistet, aber dann entscheidend vor den Mann kommt bei den hohen Bällen. Und das ist Müller nicht. Mhm.
Sehe ich ähnlich und ich glaube auch dieses Müllerische, also dieses Individuelle, was er mir so mitgebracht hat, dieses schlagsige, unkonventionelle Fußballspielen, das ist auch ein Stück weit entschlüsselt worden in den letzten Jahren. Also er ist nicht mehr dieser unberechenbare Faktor, den er 2010, 2014 dargestellt hat.
Zumindest auf so internationalem Top-Niveau. Kann man schon drüber diskutieren.
Da langt es ja nicht mehr so. Aber da muss ich sagen, wenn was entschlüsselt worden ist, dann mittlerweile das 4-2-3-1 von Deutschland, was wirklich jeder Scout jetzt weiß, wie wir spielen. Mhm. Und wenn du jetzt noch so ein Gomez vorne drin hast, dann ist man total ausrechenbar. Man weiß, es kommen die hohen Bälle auf Gomez, er lässt abprallen und das hat man schon tausendmal gesehen. Und da kann man, kannst du fast immer einen Reus vorne in die Spitze stellen und weißt nicht, wie, was bei dem abgeht.
Aber Reus, wenn du jetzt Reus zentral hast, dann ist ja Reus immer wieder auch ja, vorne mit drin, ne?
Ja, tausch mit Müller. Mal ist Müller auf der 10, mal ist Reus auf der 10, mal ist Müller in der Spitze, mal, die wechseln halt ein bisschen.
Hätte man jetzt gern Sané?
Nee. Nee, nach wie vor nicht. Der bringt nicht noch mehr Unruhe ins Team und macht schlechte Stimmung. Das sind, ich habe so ein Interview mit Mertesacker gelesen in der 11 Freunde, glaube ich, wo er so über die Teamchemie gesprochen hat. Das war derbe interessant. Er ist ja damals auch nach dem Algerien-Spiel aus der Startelf verbannt worden, falls ihr euch noch erinnert. Und er hat dann so gesagt, da musste er die Entscheidung treffen, ob er jetzt quasi, es reicht schon, wenn du deinem Busnachbarn irgendwie sagst, so mein Gott, was ist hier los, so, was sind das hier für Jungs. Alleine das sorgt schon dafür, dass dann schlechte Stimmung entsteht, sondern es müssen halt im Training alle versuchen, Gas zu geben, Kleinigkeiten entscheiden, was so die Chemie angeht, gerade bei solchen Superstars. Und ich glaube, so ein Sané ist da Gift. Aber da gibt es auch andere Kandidaten, die da Gift sind. Und das dazu
da kommen wir jetzt zur meistdiskutierten Personalie. Ne? Özil, habe ich recht? Oder was? Wen meintest du noch?
Also für mich ist Hummels ein No-Go, dass er sich da hinstellt nach dem Spiel und sagt, ich habe es schon ewig intern angemahnt und auf mich hört keiner. Ich finde, die Ansprechhaltung ist eine glatte 6. Wenn er nicht so gut wäre, müsste man ihn rausschmeißen. Aber Özil, klar, Thematik Nummer 1 ist natürlich schwierig. Trotzdem ist er bei mir in der 11 drin.
Ja, es gibt leider nicht so viele Alternativen zu ihm. Ne?
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, so, man misst ihn immer an den ultimativ höchsten Zidane-Maßstäben, aber er ist...
Ja, aber also ich finde spielerisch sehe ich Özil auch drin, aber du brauchst jetzt mal, um Aufbruchstimmung zu erzeugen, einen, der nicht die Schulter und nicht den Kopf hängen lässt, weil da kriegen alle Plack auf den Zähnen, wenn da nach 10 Minuten Özil wieder mit hängendem Kopf irgendwie in den Schultern angeknickt irgendwie beim Platz läuft und dann hofft man auf den entscheidenden Ball irgendwie. Aber ich glaube, du musst jetzt mal irgendwie Gas geben und dann jemand anderen irgendwie
okay, Frisches bringen. Also ich will jetzt noch einmal, wir müssen jetzt aber die Aufstellung durchgehen, weil hinten so Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Hector, Groß gesetzt. Wer ist der Partner von Groß aus eurer Sicht?
Goretzka bin ich's. Entschuldigung.
Gündogan sage ich.
Gündogan.
Ach, ich würde mich freuen, wenn Goretzka da stehen würde, aber ich bin da zu ängstlich und sage auch Gündogan. Und dann, ich bin mir auch fast sicher, dass er Khedira auswechseln wird. Das macht Löw nicht, ne? Dass er so einen Angezählten jetzt nochmal aufstellt. Damit macht er sich natürlich selbst auch sehr angreifbar. Ich glaube auch. So, und jetzt natürlich die Frage, vorne die Dreierreihe. Ja, kann man durchwechseln, wie man will, ne?
Also Reus, denke ich mal, gesetzt, ne?
Also Gato sagt links Draxler, Reus zentral, Brandt rechts. Ich glaube auch Reus, egal in welcher, das ist ja auch wirklich fast egal, in welcher
Konstellation.
Lass uns mal nur drei finden, die sicher spielen. Ich glaube, auch Draxler wird es schwer haben. Reus ist gesetzt. Ich glaube, bei Löw ist Özil auch gesetzt. Und dann wird es schwierig. Brandt, klar, hätte es verdient. Draxler hat auch abgeliefert. Aber so viel wird er nicht verändern. Özil zentral, links Reus, rechts Müller wird er machen. Und vorne Gomez.
Leider ja, also würde Müller, nach dem Spiel wirklich fliegen, da würde ich wirklich Reus mal einfach eine Chance geben, dann Brandt und Draxler.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass dann Gomez früh auf dem Zettel hat, um ihn zu bringen, aber es schon versucht in der ersten Halbzeit noch spielerisch zu lösen und deswegen mit Werner anfängt.
Okay, und wo wird verändert, glaubst du, abgesehen von links hinten mit Hector?
So wie ihr es gesagt habt, also
Gündogan,
Khedira, Reus für Draxler und dann vorne bleiben wir so mit Werner.
Und Özil Müller, glaubst du, bleiben drin, auch wenn du es dir anders wünschen würdest,
genau,
sozusagen.
Ne? Genau. Reus auf links? Ja. Kannst du auch in der Mitte bringen, aber ich glaube, er lässt Özil in der Mitte.
Ja, und wir haben eigentlich gedacht, dass offensiv unsere geringsten Probleme sind.
Ja, aber siehst du ja auch, weil du hast irgendwie jetzt auch noch die Qual der Wahl und es ist nicht klar so, okay, du bringst jetzt den rein und nimmst den raus. Es sind alle sehr stark und deswegen kannst du auch ruhig mal auf die vertrauen, die im letzten Spiel gute Leistung gezeigt haben. Und wenn Brandt reinkam und hat gut gespielt, warum nicht nochmal ihn bringen mit Reus zusammen?
Irgendwie, ich finde, Goretzka hätte echt seinen Reiz, aber das können wir natürlich nicht beurteilen, wie er jetzt da auch trainiert hat in der Vorbereitung.
Wen Kramer ja nochmal ins Spiel gebracht hat, ist Rudi. Da ist er ein krasser Fan von, ne? Christoph Kramer als Experte.
Habe ich nicht gesehen, was hat er gesagt?
Er meinte, Rudi würde als Sechser aufstellen und wäre auch als einziger Sechser, also nicht das klassische System spielen und den hat er ganz hoch gelobt, weil er mit dem Rücken zum Mann super spielen kann und super ruhig ist und den würde er so weit vorne sehen. Er meinte auch, Jogi wird ihn nie aufstellen wohl wahrscheinlich, aber er sieht ihn in der Startelf.
Aber interessanter Insight von Kramer, den ich sowieso geil finde als Experten, da hat die ARD aus meiner Sicht einen absoluten...
Endlich mal ein aktiver Spieler.
Ne? Gelandet. Genau. Ja, ein Weltmeister, der eventuell auch wieder Nationalspieler wird, der aber sich nicht scheut, so ehrlich über die Mannschaft zu reden. Ne? Also...
So, und jetzt nochmal eine geile Frage. Die zwei Spieler eurer Meinung nach, die am torgefährlichsten sind und am ehesten ein Tor gegen Schweden machen werden. Gato, fang du mal an.
Reus ist für mich Nummer eins. Und die Nummer zwei ist, weiß nicht, fast gefühlt Hummels mit dem Kopfball oder so.
Ey, genau, das sind meine Meinung. Das sind meine Meinung. Ich glaube auch, dass Hummels, die Standards waren nämlich auch wieder geil von Groß. Es nur fehlten immer so Zentimeter. Ich glaube, dass sie da trainiert haben.
Hummels hat sich auch so selber in die Verantwortung genommen jetzt, ne?
Genau, so sehe ich das auch. Und ich glaube, er wird der Verantwortung dann auch gerecht, obwohl sein Verhalten eine glatte 6 war. Ich sag auch Reus und Hummels.
Okay, und du, Bones?
Bei mir wird es... leider ein 1-0 nur, deswegen Gomez oder Hummels.
Ich sage Reus und wer oft auch vom Tor auftaucht und ihn dann doch sensationell reinmacht, ist Kimmich.
Mhm. Ja. Absolut, absolut.
Muss aber auch liefern, weil er derbe offensiv gespielt hat, aber egal, Bones, du hast gesagt, nur ein 1-0, wir nehmen alles, ne?
Ja.
Wenn die WM jetzt schon vorbei wäre.
Ja, das wäre, stell dir mal vor, es wäre jetzt verlieren. Es könnte sein, was noch wie damals, 94 hat doch Bulgarien, Deutschland.
Jordan Lechkov
alter HSV-Spieler, Lechkov. Stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Berg an oder
Ekdal
und das ist sofort, da musst du feuern sofort.
Ja.
In der Minute, wo das Tor schießt.
In der Sekunde wird der Samsung aus vom Balkon geschmissen und die WM ist vorbei.
Die Konstellation ist ja so, dass ein 1-1 unter Umständen noch gehen könnte, aber da wird es schon schwammig, ne? Also da müsste Südkorea über sich hinauswachsen. Also
das glaube ich auch nur nicht. Ein Sieg hilft. Du musst gewinnen. Und ich denke mal, das muss man machen. Kann man machen, wird man machen.
Dann gucken wir mal, wie es läuft. Also bei der Niederlage machen wir auf keinen Fall noch eine Folge, aber beim Sieg geht es hier weiter mit dem WM-Spezial. Und was den HSV betrifft, unsere Dauerkarten sind da. Geil. Ja. Du bist nicht zufrieden mit den Sitzen. Kannst ja nochmal sagen, was haben wir? Wir haben jetzt 6 Dauerkarten mit unserer HSV-Clique zusammen im Block 6A.
6A, ne? Das ist Osttribüne und 2 Blöcke vom Familienblock entfernt, also so Höhe 11 Meterpunkt ungefähr. Und ist okay.
Direkt
aber,
am Spielfeld eigentlich.
Ja, also, irgendwie 6. Reihe oder so ist gut, aber so ein bisschen näher Richtung Nordtribüne, da wo wir letztes Jahr standen, das ist eigentlich schon mal ganz geil, ne?
Ich freue mich, dass wir Dauerkarten haben.
Ja, und, das ist das, was zählt. Ne?
Das ist der nächste Step.
2 Derbys gegen Pauli. Wow.
Ja, da kommt dieser. Aber erstmal Weltmeister werden. Auch wenn ich, während ich es sage, nicht dran glaube. Aber schauen wir mal. Lass uns überraschen. Danke fürs Zuhören. Nur der HSV natürlich.
Nur der HSV.
Ciao.